Moin und herzlich willkommen beim Modekapitän. Ich bin Kapitän Judith und hier erfährst du mehr über den Weg zu deinem erfolgreichen Textilunternehmen. Los geht's! Moin! Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute wird es um das Thema dynamisches Pricing gehen und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen. Das ist Frederik. Frederik, vielleicht stellst du dich erstmal persönlich vor und sagst uns, was dich sozusagen dazu bevollmächtigt, heute hier Teil der Folge zu sein.
Ja, vielen Dank, Judith, und vielen Dank für deine virtuelle Einladung zu dem heutigen Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und ein paar Sätze zu dem Thema dynamisches Pricing verlieren darf. Ja, also was Judith jetzt gerade schon gesagt hat, ich bin Frederik. Wir haben uns 2013, 2014 während des Studiums kennengelernt und nach dem Studium bin ich dann in den Job eingestiegen und habe einige Jahre als Preismanager in einem Mode-E-Commerce-Unternehmen gearbeitet und konnte dort ja doch die ein oder anderen Sachen mitnehmen und freue ich mich natürlich, das heute zum Besten zu geben.
Ja, super, dass du da bist auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein Thema, was natürlich insbesondere für die Fortgeschrittenen relevant sein wird und bei dynamisches Pricing denke ich automatisch an Preisveränderungen. Aber ich selber hätte wahrscheinlich ohne dich gar keine Ahnung, wie das so wirklich funktioniert. Und vielleicht magst du den geneigten Hörer ja mal darüber aufklären, was versteht man denn überhaupt unter dynamischem Pricing?
Ja, also wir müssen vielleicht an der Stelle erstmal so ein bisschen unterscheiden zwischen dem dynamischen Preismanagement und der Preisbildung. Also das dynamische Preismanagement, wie der Name ja schon sagt, bedeutet, dass wir entsprechend die Preise managen. Und daher handelt es hierbei um eine Preisstrategie, also welches Ziel wir eigentlich mit den Preisen verfolgen. Und das dynamische Preismanagement bedeutet eigentlich nur, dass wir permanent bzw. zumindest in regelmäßigen Abständen die Preise auf aktuelle Marktgegebenheiten anpassen. In der Regel werden dafür Automatismen bzw. auch Algorithmen herangezogen, die auf Basis bestimmter Faktoren wie Wettbewerbspreise, Warenbestände, aber auch Nachfrage die Preise entsprechend anpassen. Wir können ja vielleicht mal ein Beispiel nehmen, jetzt mal ganz abstrakt. Du verkaufst beispielsweise Herren-Leinen-Shorts und aktuell sind wir ja in den Sommermonaten und du hast dein System oder deine, ich sag mal, deine Datenbank, dein Algorithmus so gefüttert, dass dieses auf Basis verschiedener Daten prognostiziert, dass es unter anderem am Wochenende 30 Grad wird und der Algorithmus proaktiv sozusagen deine Herren-Leinen-Shorts um 2, 3, 4, 5 Euro im Preis erhöht. Mal ganz einfach dargestellt.
Ja, also das hört sich ja total interessant an. Das heißt, wenn du mit diesen Preisveränderungen spiegelst du praktisch die Rahmenbedingungen des Marktes, sprich beispielsweise sowas wie Wetter. Oder wenn die Fußball-EM ist, dass dann vielleicht T-Shirts in den aktuell ja in diesen Regenbogenfarben sehr gut laufen. Verstehe ich das so?
Ja, genau. Also das ist sehr umfangreich, das Themengebiet. Wir befinden uns natürlich, also es gibt auch sehr, sehr viele Dienstleister beispielsweise, die solche Sachen sehr breit gefächert mit sehr, sehr vielen Daten halt anreichern und entsprechend die Preise umsetzen. Du kannst natürlich dir jetzt auch die Frage stellen vielleicht, ja, ich habe aber noch überhaupt gar keine Datenbank, ich habe gar keinen Algorithmus und eventuell habe ich überhaupt keine künstliche Intelligenz jetzt beispielsweise, die für mich die Preise so entsprechend anpasst, sodass man natürlich hier auch sagen kann, man muss, also um dieses dynamische Preismanagement zu verfolgen, muss man nicht zwingend einen Algorithmus einsetzen. Also es geht auch etwas einfacher, zumindest ich sage jetzt mal für den Anführungszeichen, für den Otto-Normalverbraucher.
Okay, das klingt ja super spannend. Das heißt, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein kleines mittelständisches Unternehmen bin und vielleicht noch gar nicht auf die technischen Möglichkeiten zurückgreifen kann, dann habe ich trotzdem die Chance, dynamisches Price Management für mich zu nutzen.
Ja, auf jeden Fall. Also zwar nicht in dieser, ich nenne es jetzt mal hoch, automatisierten Form natürlich, aber du kannst dein Pricing schon so professionalisieren, dass du auf Datenbasis handeln kannst. Und das ist ja auf jeden Fall schon mal deutlich mehr, als was du vielleicht schon vorher gemacht hast, wenn du, sage ich mal, für mehrere Monate oder vielleicht auch sogar eigentlich niemals deine Preise angepasst hast, sondern immer sozusagen die Strategie des Festpreises verfolgt hast. Ja, auf jeden Fall.
Okay, und woher bekomme ich denn eigentlich diese Daten? Also ich kann ja nicht zum Beispiel dem Einzelhändler sagen, hey, diese Saison oder diesen Monat kosten meine Produkte, keine Ahnung, meine Shorts, um bei dem Beispiel zu bleiben, 50 Euro und nächsten Monat 60 Euro und dann aber wieder 55 Euro. Das machen die ja nicht mit. Also wofür eignet sich das denn überhaupt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, genau. Also vielleicht sollten wir da noch an der Stelle nochmal differenzieren, für wen das überhaupt geeignet ist. Also das dynamische Preismanagement bedarf bestimmten Marktgegebenheiten. Also das bedeutet, dass wir hier in dem Bereich sind, wo ein gewisser Wettbewerb vorliegen muss, beispielsweise. Also wenn wir nicht zwingend jetzt in die Richtung Massenprodukte denken, also beispielsweise halt an Markenkleidung, die vielfach vertrieben wird, dann ist das auf jeden Fall ja eine Gegebenheit in dem Moment, dass wir eine hohe Intensität des Wettbewerbs haben.
Also wenn ich da mal kurz zwischenhaken könnte, sowas wie beispielsweise Adidas-Trikots oder Adidas-Shirts wären jetzt im Markenumfeld unterwegs. Aber also wenn die Unternehmen vielleicht nicht so bekannt sind, wäre das dann zum Beispiel auch der Fall, wenn die Unternehmen Produkte anbieten, die sich in einem Markt bewegen, wo ein starker Wettbewerb herrscht. Also wenn ein Unternehmen zum Beispiel viele Konkurrenten hat, würde das dann auch gelten?
Es kommt natürlich darauf an, also ich sag mal so, wenn du jetzt beispielsweise Blusen Designs und herstellen lässt und du bist jetzt ein Private Label beispielsweise, also eine Eigenmarke, dann hast du natürlich in dem Moment mit deinen Produkten keine direkte Konkurrenz in diesem Sinne. Aber du hast natürlich eine indirekte Konkurrenz mit anderen Marktteilnehmern.
Genau.
Das heißt, dahingehend hast du natürlich auch gewissermaßen eine Wettbewerbsintensität vorliegen. Mhm. Ob sie jetzt direkt mit den, sag mal, mit dem gleichen Produkt ist, also sag ich mal, ein Adidas-Pullover beispielsweise, oder halt eben deine eigene Bluse, die du herstellst, aber die sehr ähnlich ist zu einer Marco Polo Bluse, jetzt beispielsweise, ist natürlich die gewisse indirekte Wettbewerbssituation gegeben. Mhm. Aber vielleicht, um nochmal auch weg von diesem Einzelhandelsgedanken zu gehen, den du gerade angesprochen hast, weil das ist nämlich auch ein weiterer konkreter Punkt, der vielleicht auch gegeben sein muss. Der Kunde in dem Moment muss dynamisches Preismanagement akzeptieren, sozusagen. Also muss heißt in dem Sinne, dass der Kunde das vielleicht gewohnt ist oder der Kunde kennt das. Und diese Marktgegebenheiten, also wir haben eine hohe Wettbewerbssituation, indirekt oder direkt, und wir haben entsprechend die Akzeptanz des Kunden, dass er weiß, dass es dynamisches Preismanagement eigentlich gibt, vielleicht nicht unter dem Begriff, aber er weiß, dass regelmäßig vielleicht Preise angepasst werden, liegt im E-Commerce vor, ganz klar.
Okay. Also in meinem eigenen Online-Shop oder vor allen Dingen auf irgendwelchen Marktplätzen oder Multilabel-Online-Shops?
Ja, also das kannst du natürlich selber auch handhaben, wie du möchtest.
Okay.
Also es gibt einige Online-Händler, die beispielsweise niemals dynamisches Preismanagement betreiben. Das heißt, die verfolgen auch wirklich stringent das Festpreisgebot. Also es wird da keine Rabattaktion geben, es wird keine Preisanpassung geben und es wird auch sozusagen immer auf dem Preis bleiben, so wie sie den Artikel am Markt einführen. Aber wenn du das für dich selber natürlich entscheidest, das auch im Online-Shop so handzuhaben, dann ist das natürlich auch in dir selbst überlassen. Die Frage ist natürlich, ob der Online-Shop es dahingehend auch zulässt. Also ob deine eigenen Kunden, die vielleicht nur über deinen Online-Shop einkaufen, das akzeptieren. Was vielleicht auf großen anderen Online-Marktplätzen, wie es jetzt vielleicht bei, sag mal, Zalando oder bei About You oder auch bei Amazon oder Otto der Fall sein wird, ist der Kunde vielleicht da auch schon drauf, ich sag jetzt mal, konditioniert zu erwarten, okay, es kann halt sein, dass der Preis morgen 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro günstiger ist als heute. Genau, und deswegen ist das natürlich für dich einfach vielleicht eine Entscheidung, und wenn du auch gewisse Erfahrungswerte hast, dann solltest du da vielleicht auch einfach schauen, wie deine eigenen Kunden auch so ticken.
Das klingt ja total interessant. Und kannst du vielleicht nochmal abgrenzen zum Verständnis auch für mich, wo sich denn eigentlich dynamisches Pricing von Rabatten und Sale-Aktionen abgrenzt? Weil letztendlich ist das ja auch eine Veränderung des Preises nach unten. Ist es denn eins oder ist sozusagen Rabatt, Sale ein Teilbereich von dynamischem Pricing, oder würdest du das eher in eine andere Kategorie sortieren?
Das würde ich definitiv in eine andere Kategorie sortieren. Also beim dynamischen Pricing versuchst du auf Basis, wie wir schon eingangs gesagt haben, verschiedenen Marktgegebenheiten deine Preise optimal zu bestimmen. Das dynamische Preismanagement soll eigentlich dahin gehen, dass du dich natürlich selbst intensiv mit dem Marktumfeld beschäftigst, dass du dich auch selbst mit deinen Preisen und Kosten intensiv beschäftigst und dass das natürlich für dich auch langfristig zu mehr Umsatz und Gewinn führen soll, im besten Falle. Das heißt aber auch, dass der Kunde eigentlich auch nochmal ein Stück weit vielleicht fairere marktangepasste Preise bekommt. Weil, wenn wir uns jetzt nochmal von den Gedanken loslösen, den ich jetzt vorhin schon mal angesprochen habe mit diesem Algorithmus und der Gedanke, ja, wir haben jetzt vielleicht gar nicht die technischen, die fachlichen Möglichkeiten, das dynamische Pricing überhaupt vielleicht so umzusetzen oder per se so umzusetzen, wie es vielleicht auch gemeint ist, finde ich, sollte man nochmal so ein bisschen in die Richtung semi-dynamisches Preismanagement gehen. Also vielleicht nicht ganz extrem in diese technische Richtung, also nicht diese Algorithmusrichtung, sondern für sich eventuell auch nochmal Gedanken machen, okay, wie kann ich das überhaupt anfassen? Und da ist mir so ein bisschen der Begriff dieser Semidynamik in den Sinn gekommen, dass man sagt, okay, vielleicht sollte ich erstmal anfangen, überhaupt meinen Wettbewerb zu beobachten und zu schauen, wie die Nachfrage überhaupt ist bei den Produkten.
Die Nachfrage überhaupt ist, also sagen wir mal, wir sind ein Blusenlabel und ich möchte jetzt gerne meine Nachfrage beobachten. Sagen wir mal, ja, ich mache zum Beispiel relativ klassische Blusen mit irgendeinem besonderen Twist. Wie beobachte ich denn jetzt die Nachfrage? Also schaue ich, wann habe ich wie viele Produkte verkauft? Und wenn ich viele Produkte verkaufe, kann ich mir das dann so vorstellen, dass die Preise dann perspektivisch zu diesen Zeiten anhebe? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also wie beobachte ich die Nachfrage?
Genau, also die Nachfrage ist ja vielleicht erstmal relativ simpel ausdrückbar durch deinen Absatz in Stück. Also jetzt ganz einfach mal ausgedrückt. Und wenn sich deine Bluse zu einem bestimmten Preis enorm gut verkauft, dann kann das entweder sein, dass du vielleicht zu unterpreist bist. Das kann ja sein, dass der Kunde mit dem Artikel der zufrieden ist oder vielleicht eine, in dem Moment, wenn wir den Wettbewerb erstmal außer Acht lassen würden, eine derartige Bluse, die halt nicht vergleichbar ist in dem Moment, zu diesem Preis auch nirgendwo finden kann und halt bei dir kauft. Und das wäre eventuell ja ein Indiz dafür, wenn deine Nachfrage kontinuierlich hoch ist auf diesem Produkt, dass du vielleicht in Erwägung ziehst, dieses Produkt um einige Euros vielleicht hochzusetzen.
Und wie erkenne ich denn, dass mein Produkt wahrscheinlich zu günstig ist? Also wie muss zum Beispiel prozentual der Mehrabsatz sein, dass ich erkenne, da ist noch ein bisschen Spiel drin? Ich glaube, das fällt wahrscheinlich den meisten auch sehr schwer.
Also auch ein fairer Punkt. Das ist natürlich immer sehr, sehr individuell. Also du kannst selber für dich Regeln definieren. Wenn du erstmal, ich sag es mal, in den Genuss gekommen bist, deine ganzen Datensätze zu sammeln, beziehungsweise deine Artikeldaten vielleicht, um weitere Marktdaten anzureichern, dann ist es natürlich dir selbst überlassen, welche Regeln du dir definierst. Und wichtig ist hierbei, jetzt sind wir vielleicht nochmal so ein bisschen sehr tief in diesem Pricing-Thema drin, aber hier kommt nochmal der Begriff dieser sogenannten Preiselastizität zum Tragen. Die Preiselastizität, das klingt jetzt sehr hochbegriffen, drückt aber nichts anderes aus, als wie reagiert der Kunde auf meine Preisanpassung. Viele kennen es auch vielleicht aus dem Marketingbereich, AB-Testing. Das heißt, du hast zwei verschiedene Szenarien und je nachdem, wie der Kunde darauf reagiert, funktioniert das eine oder das andere. Und im Grunde genommen ist das so, dass wenn du einen Artikel im Preis hochsetzt, dann solltest du ja auch relativ schnell merken, wie die Kundschaft auf diesen neuen Preis reagiert.
Absolut.
Und wie du erstmal zu diesem Preis kommst, das wollte ich nur sagen, wie gesagt, ist halt sehr, ich sag mal, regelbasiert und dir auch selbst überlassen, wie du es für dich auch handhaben möchtest. Also da gibt es keinen vorgegebenen Weg, wie du jetzt entsprechend die Preise setzt.
Mhm. Okay, verstanden. Und wenn ich jetzt, also erstens wäre natürlich meine Frage, was so typische Beispiele für die Daten sind, die ich vom Markt sammeln kann, neben beispielsweise, wie viel Stück habe ich in welchem Zeitraum verkauft, verkaufe ich montags, dienstags, mittwochs, also an welchem Wochentag mehr. Vielleicht hast du da ja auch noch konkrete Beispiele. Erstens, was so typische Daten sind, damit ich mir ein viel besseres Bild machen kann, welche Daten ich überhaupt auswerten möchte. Und zum anderen hast du ja auch davon gesprochen, dass ich dann Regeln definieren kann. Hast du Beispiele für solche Regeln, dass ich mir einfach mal besser vorstellen kann, was ich darunter verstehe?
Ja, klar, gerne. Also zum einen solltest du dir definitiv erstmal darüber Gedanken machen, wo, wie und was überhaupt deine Kosten sind. Also das ist klar, vielleicht mag jetzt der ein oder andere zuhören, der schon selber sehr detailliert vielleicht sich mit seinen Preisen auskennt und der auch vielleicht schon das ein oder andere Produkt sozusagen verkauft hat. Aber vielleicht gibt es auch den ein oder anderen Zuhörer, der sich gerade noch mal intensiv mit dem Thema beschäftigen möchte. Und da kann ich es nur am Herz legen, vielleicht auch hinsichtlich der Kosten oder der Preise, sich vielleicht mal das sogenannte Cost-Plus-Pricing anzuschauen. Also das wäre, glaube ich, erstmal wirklich so, ja, vielleicht ist es jetzt ein bisschen gemein, wenn ich sage, es ist eine altertümliche Preisbildungsmethode, aber das Cost-Plus-Pricing kann meiner Meinung nach dahingehend auch nochmal angereichert werden. Also das Cost-Plus-Pricing drückt eigentlich zu Deutsch nichts anderes als die Zuschlagskalkulation aus. Also dir überhaupt mal darüber Gedanken zu machen, über eine grobe Richtung. Was sind meine Kosten und was ist mein Verkaufspreis? Also wo will ich überhaupt hin? Wie viel Gewinn möchte ich jetzt beispielsweise erzielen? Und wenn du deine Kosten gut im Blick hast, oder zumindest annähernd gut im Blick hast und du hast auch ungefähr eine Richtung, mit der du vielleicht mit den Preisen starten möchtest, gibt es auch ja, relativ simple Daten, mit denen du anfangen kannst. Also eine der wichtigsten, glaube ich, ist dein Lagerbestand. Also immer dein Lagerbestand im Auge zu behalten. Weitere Daten wären, was verkaufe ich denn für Produkte? Also sind das Saisonprodukte? Sind das vielleicht NOS-Artikel? Also sind das Artikel, die beispielsweise immer auf Lager gehalten werden? Das heißt, die werden niemals abverkauft. Sind das, weiß ich nicht, also neben Saison gibt es ja auch beispielsweise so festliche Anlässe. Gibt es, weiß ich nicht, wir hatten ja gerade das Beispiel mit, verkaufst du EM-Trikots? Ne? Also das sind ja beispielsweise auch Sachen, die du halt immer im Auge behalten musst. Neben dem Warenbestand ist es auf jeden Fall sehr wichtig, was wir auch gerade schon mal thematisiert haben, die Nachfrage. Also da kannst du dir vielleicht auch verschiedene Zeiträume einfach heranziehen. Also ganz gut beispielsweise sind vielleicht Wochenendverkäufe oder 7 Tage, 14 Tage, 30 Tage. Und dann kannst du jetzt beispielsweise, was auch immer ganz schön ist, kannst du aus dem Quotienten, also aus der Relation von Lagerbestand zu den Verkäufen, kannst du ja eine sogenannte Reichweite deiner Produkte ja ausrechnen. Und hier vor allem im Zusammenspiel mit den Saisonartikeln Ich sag mal, wenn du jetzt im Mai anfängst, Shorts zu verkaufen, dann sind wir vielleicht wieder beim Beispiel der Line-Shorts. Und du weißt ja ungefähr, gut, der Sommer ist jetzt vielleicht nicht so wie der Sommer letztes Jahr, aber du weißt ungefähr, dass der Sommer vielleicht so 2-3 Monate ungefähr läuft. Und das Ziel ist natürlich, innerhalb wieder 2-3 Monate deine Herren-Line-Shorts abzuverkaufen. Und wenn du nach den ersten Verkäufen merkst, dass deine Reichweite 2 Monate ist, also wenn wir jetzt halt den Bestand ins Verhältnis zu den Verkäufen setzen, dann ist es ein Indiz dafür, dass es ungefähr hinhaut. Also das sind ja beispielsweise Daten, die du dann heranziehen kannst, um einfach abzuschätzen, okay, wenn sich die Verkäufe jetzt weiter so halten, wie sie jetzt gerade sind, dann schaffe ich es, in der Saison meinen Artikel abzuverkaufen. Und vielleicht als weitere noch einfache Datenbasis ist der Wettbewerb. Das hatten wir auch gerade schon kurz thematisiert. Es ist ja relativ einfach, auch wenn du jetzt eine Eigenmarke bist, im Internet zu recherchieren, ob du nicht vielleicht eine ähnliche Herrenline-Shorts oder eine ähnliche Damenbluse in ähnlicher Qualität bei einem Wettbewerber zu einem höheren, niedrigen oder gleichwertigen Preis findest und diese Daten auch nochmal hinzuziehst, um auf Basis dessen die Preisentscheidung zu validieren oder vielleicht auch nochmal einfach zu überdenken.
Ja, das waren auf jeden Fall total verständliche Punkte. Das hat mir es auf jeden Fall nahbarer oder näher gebracht, um verstehen zu können, wie ich selber auch anwende. Wollen wir denn vielleicht auch mal so ein Beispiel ganz konkret durchgehen? Das heißt, dass wir wirklich mal uns ein Produkt rauspicken und uns mal das mal sozusagen durchdefinieren, wie das funktionieren könnte, Step by Step, wenn ich jetzt für mich entscheide, das ist ein super spannendes Thema für mich und ich möchte es gerne mal ausprobieren. Hast du da vielleicht was mitgebracht?
Ja, auf jeden Fall, klar, gerne. Also, du hattest ja auch in deinem vorherigen Podcast schon häufiger von Damenblusen gesprochen, deswegen ist das Beispiel natürlich jetzt auch gerade so naheliegend und fällt jetzt auch immer mal wieder. Also, vielleicht, wenn wir uns mal so ein Szenario mal ausdenken. Du hast Damenblusen und du planst eine Damenbluse für 39,95 € anzubieten. Die Selbstkosten liegen bei dir ungefähr vielleicht bei 30 €. Also das ist ja alles, also ich sage vielleicht nochmal ganz kurz dazu, was Selbstkosten sind, für die, die es nicht wissen. Aber vielleicht nochmal ganz kurz als Anmerkung, es ist natürlich jetzt ein fiktives Beispiel, also bitte dahingehend auch so bewerten. Also deine Selbstkosten liegen vielleicht bei 30 €, Verkaufspreis 39,95 € und die Selbstkosten sind ja die Kosten oder alle Kosten, die halt bei der die bei der Produktion der Güter bzw. des Produktes halt anfallen. Also dazu gehören dann beispielsweise Material oder Fertigungskosten, also die Summe der Kosten.
Gehören da auch so zum Beispiel unternehmerische Kosten rein, sprich sowas wie Buchhaltung, Büromaterial, Technikabschreibung und so weiter?
Genau, also Verwaltungs- und Vertriebskosten jetzt beispielsweise ganz typisch, ja, die gehören auch noch mit da rein, genau. Weil man normalerweise, ich meine, in der ursprünglichen Industriekalkulation sagt man ja normalerweise Selbstkosten plus Gewinnaufschlag sozusagen ist ja ein potenzieller Verkaufspreis.
Jo.
Das heißt, bei den Selbstkosten bist du schon nicht ganz so weit von deinem finalen Preis vielleicht entfernt, sodass das ja wirklich die Summe aller deiner Kosten halt widerspiegelt. Gut, wir haben jetzt die 39,95 € und die 30 € Kosten. Das ist jetzt ein einfaches Rechenbeispiel. Ziehen wir die 39 € bzw. 30 € von den 39,95 € ab, sind wir bei einem Gewinn von 9,95 € pro Bluse. Jetzt vorausgesetzt, du hast dich dafür entschieden, dass du anhand deiner, sag mal, Nachfrage der Bluse festgestellt hast, also der Verkauf ist nach wie vor sehr gut. Vielleicht kann ich ja neben der Nachfrage nochmal weitere Daten hinzuziehen, um auf Basis dessen mal so ein bisschen mehr in die Richtung semidynamisches Preismanagement zu gehen. Und du guckst dir einfach mal die aktuellen Marktgegebenheiten an, beziehungsweise in dem Sinne der Wettbewerb. Und du wirst vielleicht auch schnell fündig. Also bitte jetzt nicht irgendwie in den Recherchebahn verfallen und 250 verschiedene Wettbewerbspreise raussuchen, weil das führt, glaube ich, auch langfristig nicht zum Ziel, sondern man sollte wirklich versuchen, sozusagen die nächstbeste Alternative oder die nächstbesten Alternativen heranzuziehen und sich darauf wirklich zu beschränken. 2, 3, 4, 5 Artikel vielleicht, um da die Vergleichbarkeit auch einfach zu ermöglichen. Jetzt hast du auf Basis der Wettbewerbsdaten herausgefunden, dass eine Bluse auch in ähnlicher Preislage bzw. in ähnlicher Qualität beim Wettbewerber vielleicht für 49,95 angeboten wird. Jetzt musst du vielleicht gedanklich nochmal hinzuziehen, wenn du jetzt gerade eine Eigenmarke oder ein Private Label gegründet hast und du hast vielleicht noch nicht diesen Markeneffekt, dann solltest du natürlich auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, ja, natürlich kann Marco Polo jetzt vielleicht ein paar Euro mehr für die Bluse verlangen, als ich es kann, weil, wie gesagt, dieser Markeneffekt mit einspielt und wir wissen alle, Marke verkauft sich auch etwas teurer. Jetzt hast du vielleicht dann für dich auf Basis deiner Daten, der Nachfrage, deines Warenbestandes und des Wettbewerbes vielleicht für dich entschieden, okay, ich möchte jetzt beispielsweise einfach die Bluse von 39,95 auf 44,95 anheben. Also nicht direkt auf 49,95, weil wir sonst eventuell diesen Markeneffekt außer Acht lassen. Und ja, strebt man entsprechend vielleicht jetzt erstmal mittelfristig den neuen Preis von 44,95 an. Jetzt kommen wir nochmal zum einfachen Zahlenbeispiel. Vorher hattest du 9,95 Gewinn. Also wenn wir nochmal überlegen, 39,95 war der vorherige Preis, selbst kosten 30 Euro. Die verändern sich ja jetzt im besten Falle nicht, weil du ja nicht viel mehr Aufwand sozusagen, also Kostenaufwand hattest in dem Moment. Und erhöhst dann um 5 Euro, also hast du 9,95 plus 5 Euro mehr für den Verkaufspreis, bist du bei 14,95 pro Bluse. Und jetzt kommt eine Zahl ins Spiel, die ich eigentlich sehr beachtlich finde. Das entspricht 50% Gewinnzunahme bei 12,5% Preiserhöhung. Und das finde ich halt schon ziemlich stark. Das heißt, dass du ja im Grunde genommen für einen Artikel, den du vielleicht vorher unterbepreist hast, mit einem, ja, sage ich mal, etwas geringeren Preiserhöhungseffekt, deinen Gewinn deutlich erhöhen kannst in dem Falle, zumindest auch prozentual ausgedrückt. Jetzt setzt das natürlich auch voraus, dass die Kosten bzw. die Verkäufe in ähnlicher Weise sich weiterhin abspielen wie jetzt zuvor und dass du dort eventuell jetzt auch merkst, ja, da ist liegen gebliebenes Potenzial gewesen, was ich jetzt vielleicht nochmal ausschöpfen konnte. Und da muss dann natürlich auch nochmal vielleicht ein anderer Effekt erklärt werden. Der funktioniert natürlich auch sozusagen jetzt in der Theorie, klar, weil die Bluse muss sich dann weiterhin so verkaufen, wie sie sich auch verkauft hat. Aber um 400 Euro Umsatz zu erzielen, also 400 Euro ist jetzt natürlich einfacher zu berechnen wegen der 40 Euro, also 39,95 vorherigen Blusenpreis, musstest du vorher 10 Blusen verkaufen, also 10 mal 39,95 ungefähr. Und bei dem neuen Preis von 44,95 sind es jetzt nur noch circa 9 Stück. Das heißt, du musst, um dein Umsatzziel vielleicht zu erreichen, musst du jetzt nur noch eine Bluse weniger verkaufen. Was, ja, Randnotiz, natürlich voraussetzt, dass die Bluse sich genauso verkauft wie vorher. Und jetzt kommt auch natürlich, wie gesagt, dort dieser Begriff der Preiselastizität auch mal zum Trage. Das ist das, was ich vorhin schon mal angedeutet hatte. Es ist wichtig, hier auch wirklich eng zu beobachten, wie reagiert denn jetzt überhaupt meine Kundschaft auf diese 44,95? Wenn der Artikel sich kontinuierlich so weiterverkauft, dann ist alles super. Dann kannst du deinen Preis auch gerne so halten. Falls du in irgendeine Richtung merken solltest, dass sich der Verkauf oder die Verkäufer an sich vielleicht gegenteilig entwickeln, dann solltest du natürlich vielleicht nochmal Maßnahmen ergreifen und, wie gesagt, ausprobieren, was eventuell die nächste Möglichkeit wäre. Vielleicht setzt du deine Bluse dann auf 42,95 Euro runter, also 3 Euro höher als vorher, aber 2 Euro weniger, als sie mit 44,95 eben angeboten wurde. Und merkst, vielleicht ist der 42,95 Euro Preis langfristig dieser Preis, der funktioniert. Und dann hast du entsprechend deinen Gewinn vielleicht nochmal um 3 Euro entsprechend erhöht, beziehungsweise deinen Preis.
Das ist total gut nachvollziehbar. Danke, das hat es super leicht verständlich, jedenfalls für mich und ich hoffe auch für dich gemacht. Genau, jetzt nochmal meine Frage zur praktischen Umsetzung. Das heißt, ich habe vielleicht jetzt für mich entschieden, das ist eine super Variante und möchte es tatsächlich gerne einsetzen. Wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, dass es im E-Commerce, also zum Beispiel im eigenen Online-Shop, aber auch auf Marktplätzen am meisten Sinn machen kann. Dann bedeutet das praktisch, dass ich händisch die Preise anpassen muss oder gibt es da auch mögliche technische Unterstützung für?
Ja, das kommt natürlich immer darauf an, vielleicht A, wie groß du bist, B, welche systemischen Gegebenheiten bei dir als Unternehmer vielleicht oder Unternehmerin vorliegen und was du selber überhaupt möchtest. Das ist halt die Frage. Also wenn du jetzt beispielsweise auf Online-Marktplätzen unterwegs bist oder in einem Online-Shop und du hast vielleicht ein überschaubares Portfolio, dann kann es natürlich ja manuell auch gut sein, das noch zu stemmen. Wenn du jetzt irgendwann mal in die Richtung gehen solltest, dass dein Portfolio sehr, sehr groß ist und du auch vielleicht sehr, sehr hohen Umsatz hast, dann gibt es hier auch Dienstleister, die solche Möglichkeiten anbieten. Also wenn du jetzt beispielsweise bei Amazon unterwegs bist und du verkaufst deine Produkte entsprechend auf diesem Marktplatz, dann gibt es auch erschwingliche Dienstleister, die sowas auch ermöglichen, das automatisiert auf Basis deiner vorgegebenen Regeln entsprechend umzusetzen. Was du aber auf jeden Fall beachten solltest, wenn du jetzt noch nicht so groß bist und du das erstmal für dich selber machen kannst, dann reicht auf jeden Fall auch erstmal ein Tabellenkalkulationstool aus, also Excel in dem Falle. Das ist völlig ausreichend, für dich da überhaupt erstmal Klarheit zu schaffen und auch vielleicht auch immer zu experimentieren. Das schadet ja auch nicht. Man sagt immer so schön Learning by Doing und für dich einfach rauszufiltern, okay, was ist vielleicht für mich der beste Weg? Und hinterher kann man das immer noch anders machen, wenn man sich dazu entscheiden sollte.
Okay, und wann würdest du sagen, ist eigentlich der beste Zeitpunkt, um zu starten? Also wann und wie erkenne ich, dass ich als Unternehmen dafür gerade bereit bin?
Ja, wenn du die Möglichkeit hast, die Daten zu sammeln. Also,
okay.
Eine gewisse, also es klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen witzig, aber man sollte eventuell wirklich sich darüber Gedanken machen, wenn alles soweit steht und einfach vielleicht auch eine gewisse Datenqualität vorliegt. Natürlich kannst du Wettbewerbspreise auch per Internetrecherche rausfiltern und du weißt natürlich auch, wann beispielsweise deine Verkäufe hoch sind. Aber um erstmal überhaupt in diese Richtung zu gehen, sollte man wirklich erstmal ein paar Daten sammeln. Also natürlich kann man alleine auf Basis von Wettbewerbspreisen die Preise bestimmen. Aber es würde vielleicht auch nicht schaden, wenn man jetzt nochmal etwas abwartet und einfach seine Datenqualität, seine Datenmenge an sich vielleicht nochmal erhöht und auf Basis dessen nochmal die eine oder andere fundiertere Entscheidung vielleicht treffen kann.
Und über welchen Zeitraum würdest du die Daten vorher sammeln? Also reden wir da eher von Wochen, von Monaten, von mehreren Jahren gar? Gibt es eine Empfehlung, die du aussprechen kannst?
Nee, also eine Empfehlung gibt es da nicht direkt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir mehrere Jahre jetzt warten müssten. Mhm. Aber also es kommt ja auch immer darauf an, was du für Produkte verkaufst. Ich meine, wenn du jetzt typisch saisonabhängige Bekleidung verkaufst, die vielleicht nächstes Jahr nicht wiederkommt, dann solltest du definitiv nicht so lange warten. Aber du kannst natürlich auch historische Daten von deinen übrigen Artikeln, die vielleicht ähnlich waren, also von ähnlichen Produkten, kannst du ja trotzdem heranziehen. Und vielleicht sollte man, ich sag jetzt mal, einfach einige Monate warten. Okay. Also es ist halt, glaube ich, schwierig zu beurteilen, weil es ja auch immer so individuell entschieden werden müsste. Aber ich sag mal, zumindest um eine Verkaufshistorie von zwei, drei Monaten zu haben. Ich glaube, dass also von so einem Vierteljahr beispielsweise sollte man schon mal darauf achten.
Okay, das ist ja auf jeden Fall schon mal eine konkrete Zeitaussage. Und wenn man jetzt sagt, okay, das ist ein super spannendes Thema für mich, gibt es irgendwo eine Plattform, wo man mehr Informationen über dich erfährt oder stehst du auch für Rückfragen bereit? Wie kann ich da Kontakt aufnehmen?
Ja, also selbstverständlich können dann Hörer und Hörerinnen mich gerne kontaktieren. Wir haben tatsächlich, zwar jetzt nicht in dem dynamischen Preismanagement-Bereich, aber mein Partner und ich haben dieses Jahr ein Startup gegründet und in Richtung der E-Commerce-Online-Marktplätze. Und wir überlegen natürlich auch kontinuierlich, wie wir unser Leistungsportfolio weiter ausbauen können. Und wenn dort Rückfragen bestehen, dann, wie gesagt, können sich deine Hörerinnen oder Hörer gerne bei uns beziehungsweise bei mir sicher gerne mal melden, auf jeden Fall.
Super, dann verlinke ich vielleicht dein LinkedIn-Profil und eure Website beziehungsweise deine E-Mail-Adresse super gerne in den Shownotes. Und vielleicht pitcht du auch noch mal kurz, was euer Startup denn macht. Also du hast gesagt, ihr seid in Richtung E-Commerce-Marktplätze unterwegs, aber was habe ich mir denn darunter ganz genau vorzustellen?
Also wir haben ein Startup gegründet als Dienstleister sozusagen. Und wenn du jetzt beispielsweise als Private Label oder als Eigenmarke dich neben deinen bisherigen Aufgaben, sei es jetzt beispielsweise Kostenkalkulation oder Verkaufskalkulation, noch näher mit dem E-Commerce-Thema auseinandersetzen möchtest, aber dazu vielleicht nicht die Expertise vorweisen kannst oder vielleicht auch einfach nicht die Zeit hast, dann kannst du dich gerne bei uns melden. Denn wir nehmen deine Produktdaten und deine Produkte an sich und spielen die über unsere bisherigen Zugänge auf den Online-Marktplätzen Amazon und eBay aus und nehmen oder übernehmen für dich sowohl den E-Commerce-Vertrieb als auch den Kundenservice und alles weitere, was mit dem Marktplatzmanagement zusammenhängt. Hinzu kommt, das ist nochmal so ein bisschen so ein separates Feld. Und zwar haben wir auch oder wollen wir jetzt auch nach und nach unser Social Media Angebot ausweiten. Wir arbeiten gerade schon mit einem Videografen zusammen, der entsprechend sozusagen mit dem Marktstart deiner Produkte auf den Marktplätzen sich um einen Imagefilm oder einen Werbespot kümmert und wir sozusagen dann mit dir zusammen eine Social Media Strategie erarbeiten.
Das hört sich ja super interessant an. Vor allen Dingen hast du ja auch so ein ganz spannendes Thema für meine Kundinnen angesprochen, und zwar ist das Thema Kundenservice. Kundenservice ist ja meistens, also es bedeutet ja häufig auch, dass man kurz vor Weihnachten irgendwelche E-Mails bekommt. Kannst du mir mal bitte eben bis übermorgen drei individualisierte Kissen mit Buchstaben, aber dann bitte per Expressversand, aber ohne Zusatzkosten zuschicken oder Ostersonntag irgendwelche entsprechenden Anrufe, die fragen, ob die Decke auch tatsächlich aus 100% Kaschmirgarn gefertigt ist, etc. Alles schon erlebt. Und das würdet ihr mir dann praktisch abnehmen, ja? Das heißt, ihr übernimmt die gesamte Kundenkommunikation, wenn irgendwelche Rückfragen bestehen und so weiter. Das macht ihr dann? Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also es kommt darauf an, was wir für dich übernehmen sollen. Also wenn wir beispielsweise, also du musst dir das so vorstellen, wir sind ja sozusagen als Händler auf den Marktplätzen unterwegs und wenn wir beispielsweise deine Darmblusen für dich über uns auf Amazon anbieten, dann übernehmen wir entsprechend auch den Kundenservice sozusagen für die Kunden von Amazon. Das heißt, wir kümmern uns dort um Retourenanfragen, also um die sogenannte Retourenautorisierung. Wir kümmern uns dann um die Erstattung. Das heißt, auch was beispielsweise die Zahlungsabwicklung der Kunden auf den Marktplätzen zu tun hat, übernehmen wir halt auch alles. Wenn du natürlich einen Online-Shop hast, dann haben wir in dem Moment keinen Einfluss sozusagen auf dein Endkundengeschäft. Weil der Online-Shop, der ja von dir selber betrieben wird, den sollst du in Anführungszeichen ja auch behalten. Und das sollst du ja auch gerne so managen, wie du es ja auch gerne möchtest. Aber alles andere, was die Online-Marktplätze angeht, also wie gesagt, Amazon, eBay oder auch beispielsweise unser eigener Online-Shop, das Kunden, den Kundenservice übernehmen wir dann komplett.
Das hört sich ja ganz hervorragend an. Vor allen Dingen kann ich, ja danach über euch weitere Vertriebskanäle erschließen und das macht ja durchaus Sinn. Insbesondere, wenn ich mich nicht selbst drum kümmern muss. Und euer Modell ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch provisionsbasiert, oder? Oder habe ich sozusagen monatliche Fixkosten?
Genau. Nein, also monatliche Fixkosten hast du nicht. Je nachdem, wie groß das Portfolio ist, beziehungsweise was natürlich auch unser potenzieller Partner sozusagen verlangt, haben wir eine sogenannte Setup-Fee, also eine, ich sage jetzt mal, Einrichtungsgebühr. Aber wir beziehen uns sozusagen immer auf Provisionsbasis, also immer auf die, auf den Bruttoumsatz nach Retouren, logischerweise. Also wenn jetzt Retouren kommen, dann bezahlen wir sozusagen ja auch nicht, bezahlst du dann sozusagen als Partner nicht die Retouren mit, sondern wir verdienen auch erst dann sozusagen, wenn du auch was verdienst. Und das ist ja vielleicht eine schöne Win-Win-Situation.
Definitiv, absolut. Ja, also herzlichen Dank für das super spannende Interview. Ich freue mich riesig, dass du da warst. Ich glaube, da waren einige sehr interessante Punkte mit dabei. Und ja, ich bin mir persönlich auch ganz sicher, dass da noch das eine oder andere auch folgen kann, weil, ja, wie gesagt, wir saßen ja zusammen im Finance-Kurs und da weiß ich, dass da noch das ein oder andere Schätzchen schlummert und freue mich schon wieder, wenn du das nächste Mal dein Know-how mit uns teilst. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank von meiner Seite.
Super, dann mach's gut. Ciao.
Mach's gut, ciao.